ist kraftvoll. Ja, das ist er, wahrhaftig. Und heute haben wir einen Text, der steht im Jesaja 11, Vers 1 und 2. Jesaja 11, Vers 1 und 2. Und den werde ich jetzt gleich lesen. Und da steht: Und es wird ein Zweig hervorgehen aus dem Stumpf Isais. Und ein Schößling hervorbrechen aus seinen Wurzeln. Und auf ihm wird ruhen der Geist des Herrn, der Geist der Weisheit und des Verstandes, der Geist des Rats und der Kraft, der Geist der Erkenntnis und der Furcht des Herrn. Ja, das ist der Text von heute, wo wir uns Gedanken machen wollen. Und ich bete gleich noch einmal. Und ich danke dir, Vater im Himmel, dass wir hier zusammen sein dürfen. Ich danke dir dafür, dass deine Kraft, dass du da bist. Und ich danke dir für diese Gemeinschaft. Und ich bitte dich, dass du zu uns sprichst, dass du unsere Herzen ausräumst und dass du mir Freimut gibst und dass du dein Wort in unsere Herzen pflanzt. Danke, dass wir dich, du großer Heiland, kennen dürfen. Oder kennenlernen dürfen. Oder wo auch immer wir stehen, ich möchte dir danken dafür. Und ich bitte dich, dass du diese Zeit jetzt segnest. Und du siehst vielleicht auch Leute, die jetzt zuschauen oder die zu Hause sein müssen, weil sie leiden. Oder auch Leute, die hier, die mit Sorgen gekommen sind. Und ich bitte dich, dass du deine heilende Hand, deine tröstende Hand, deine liebende Hand auf sie legst und ihnen hilfst. Ich danke dir dafür. Amen. Ja, der erste Punkt, der lautet: Dank seiner Kraft gibt es immer Hoffnung. Dank seiner Kraft gibt es immer Hoffnung. Und ich lese noch einmal den Vers 1 und den ersten Teil des zweiten Verses. Und es wird ein Zweig hervorbrechen aus dem Stumpf Isais und ein Schößling hervorbrechen aus seinen Wurzeln und auf ihm wird ruhen der Geist des Herrn. Ja, vor einiger Zeit war mein Schwager bei uns zu Besuch. Und als er bei uns zu Besuch war, hat er unseren Garten angeschaut und dann hat er gesehen, ja, da sind einige Pflanzen, da könnte man einiges machen, ja. Ein bisschen älter, könnte irgendwelche Platten legen und so weiter. Hat er mir gesagt, weißt du was, damit dass wir das lösen können oder beziehungsweise, dass ich dann irgendwann mal komme, ich helfe dir dabei, kannst du schon einmal alle Bäume fällen, ja? Alle Pflanzen einfach mal, die du siehst, genau, Thujas gab es, alles Mögliche gibt es bei uns im Garten. Hau einfach alles ab und dann vermodern diese Wurzeln, dieses Wurzelwerk und ja, dann können wir dann die Platten drauflegen und dann wird das gut kommen. Da kam an einem anderen Tag kam ein weiterer Kollege von mir und der sagte mir, ja, der ist Förster, der sagte mir, ja, das ist gut, bei gewissen Pflanzen, bei gewissen Bäumen kannst du das machen, aber wenn du Thujas, wenn du die fällst, dann ist das gut, wenn du die fällst, aber das Wurzelwerk, das sprost wieder. Also wenn du dann einfach Platten drauflegst, dann hebt es dir dann die Platten hoch. Also sei dir das bewusst, gewisse Pflanzen, die kannst du so behandeln, abschneiden, das Wurzelwerk, das verfault, aber bei gewissen kannst du das nicht. Ja, wieso erzähle ich euch das? Die assyrische Armee wurde 600 vor Christus, also wir machen jetzt einen kleinen Zeitsprung, ja, gerade jetzt gerade ein bisschen krass, ja, gleich 600 Jahre vor Christus, die assyrische Armee wurde zerstört, vernichtet, total kaputt gemacht. Und das vom Babylonischen Reich. Sie wurden so dezimiert, dass es nicht mehr gewachsen ist. Es ist nichts mehr übrig geblieben. Und eine andere Nation wurde um diese Zeit genauso vernichtet, nämlich die davidische Nation, die davidische Dynastie. 586 vor Christus war alle Hoffnung verloren. Ja, müsst ihr euch vorstellen, die Babylonier haben dort alles geplündert, alles zerstört, alles, was schön war, die schönen Häuser, alles, was bedeutend war, haben sie zerstört und vernichtet. Den Tempel niedergebrannt, alles kaputt gemacht. Und eine kleine Anzahl von Leuten haben sie nach Babylon verschleppt. Also genauso wie diese assyrische Armee wurde die israelische, die davidische Nation wurde vernichtet. Ja? Und dann jetzt zu diesen Tuyas. Also es war nicht wie diese Tuyas, wo dann wiederkommen, sondern diese Nation wurde so vernichtet, dass wirklich nur noch die Wurzel übrig war und sie war zum Verfaulen verurteilt. Es war nichts mehr da. Nichts mehr. Nur noch diesen Stumpf, dieser nutzlose Stumpf in der Erde. Und man hätte sagen können, es ist fertig. Keine Hoffnung mehr. Und all die Verheißungen, die im Alten Testament sind, die werden sich nie erfüllen. Keine Hoffnung mehr. Nichts. Alles zerstört. Und jetzt sagt der Text, dass aus diesem nutzlosen Stumpf etwas hervorbrechen wird. Ja, wie ihr hier sehen könnt, plötzlich kommt aus diesem Stumpf, aus diesem abgehackten Baum, kommt etwas, das hervorwächst. Ja, wir wissen ja, Israel, die waren ja, im Alten Testament, wenn wir die Geschichten lesen, merken wir, es hat einfach nie geklappt. Ja. Die haben, wenn sie etwas probiert haben, sie haben versucht, irgendwie fromm zu sein, aber wenn wir diese Leute in dem Alten Testament beobachten, merken wir, sie haben immer Schlagseiten. Sie kommen irgendwie voll neben die Schiene und man merkt, irgendwie klappt es nicht. Sie kommen in ihrem Leben nicht klar und merken irgendwie, das Gesetz zu erfüllen, das klappt irgendwie nicht. Ja, wenn wir die Geschichten lesen, von David sogar, dem großen Mann, wir merken, auch er kommt irgendwie immer wieder auf die schiefe Bahn. Man merkt, das Ergebnis, dass dieser Stumpf abgehauen wurde, dieses Äste entfernt wurde, das ist die logische Konsequenz gewesen, dass der Mensch schafft es einfach nicht. Und wir sehen in all diesen Geschichten, die logische Konsequenz ist es, dass das nicht funktioniert. Der Mensch kann nicht so leben, wie es Gott gefällt. Und jetzt heißt es hier, Isai aus diesem Stumpf, und Isai ist ja der Vater von David, und dann merken wir, wenn wir Matthäus 1 lesen, da geht der ganze Stammbaum und irgendwann kommt dann Jesus, ist Jesus in diese Familie hineingeboren worden. Und dieser Trieb hat alles verändert. Denn es ist nicht ein Trieb, der jetzt aus diesem Stumpf besonders, der Stumpf besonders wertvoll wäre oder irgendwie besonders speziell, sondern es ist wie ein Same, der in diesen Stumpf hineingelegt wird und es wächst etwas hinaus, wie wir sehen können da. Der Trieb, der alles verändert, und das ist schon in der Offenbarung 22, können wir das lesen, Offenbarung 22, Vers 16, dort steht, ich, Jesus, habe meinen Engel zu euch gesandt, um euch diese Botschaft bekannt zu machen. Sie ist für alle Gemeinden bestimmt. Ich bin der Nachkomme Davids, der Spross aus seinem Wurzelstock. Ich bin der helle Morgenstern. Für den Menschen gibt es eigentlich keine Hoffnung mehr. Er hat keine Kraft, eigene Triebe hervorzubringen. In Bezug auf Gott ist er total verloren. Eigentlich wäre er zum Vermodern bestimmt. Wie dieser Stock, er hätte völlig keine Bedeutung mehr. Aber Jesus verändert alles. Er ist dieser Same, der plötzlich darin aufgeht und aus diesem Wurzelstock etwas Besonderes macht. Und so gibt es für Israel Hoffnung und auch für uns. Und hier heißt es im Text, der Geist des Allerhöchsten, der Geist Jahwes, ruht auf ihn. Also der, der ohne Zeit ist, der keinen Anfang hat und kein Ende hat. Er hat die vollkommene Geistesbegabung. Ja, die vollkommene Geistesbegabung und der Geist ruht auf ihm. Im Alten Testament war es nämlich so, der Geist Gottes, der kam und ging. Ja. Darum bittet der David auch im Psalm, nimm den Heiligen Geist nicht von mir. Weil er immer Angst hatte, ja, vielleicht nimmt Gott ihn dann plötzlich wieder weg. Und vielleicht bist du hier und denkst, ja, ich möchte auch, dass ich diesen Heiligen Geist nicht verliere. Ich muss aufpassen, dass ich mich nicht so verhalte, dass ich ihn nicht verliere. Aber hier ist etwas Neues. Es ist nicht mehr wie das Alte, dieser alte Stumpf. Nein, es ist etwas, wächst etwas ganz Neues. Und auch an anderen Stellen der Bibel können wir lesen, dass der Heilige Geist nicht mehr von uns geht. Weil der Heilige Geist ruht auf Jesus. Und wenn Jesus in unserem Herzen wohnt, dann können wir den Heiligen Geist nicht mehr verlieren. Also eine wunderbare Verheißung. Der Geist des Allerhöchsten ruht auf uns. Das Einzige, was wir tun können, ist, den Heiligen Geist in unserem Leben zu trüben. Aber wir schauen uns jetzt an, was das heißt, wie das mit dem Heiligen Geist ist. Weil hier in diesem Text wird ja total über den Heiligen Geist geredet. Ja, viele Eigenschaften von ihm. Und ich komme damit zum zweiten Punkt und der heißt, er hat den Durchblick. Er hat den Durchblick. Und ich lese dazu Vers 2, den ersten Teil. Und auf ihm wird ruhen der Geist des Herrn, das habe ich schon gelesen, und dann der Geist der Weisheit und des Verstandes. Was ist das, Weisheit und Verstand? Wie müssen wir das verstehen? Ich erzähle euch dazu eine Geschichte aus dem Alten Testament. Ja. Da kommen zwei Frauen zum König, ja, zwei Huren. Die haben zusammen gewohnt und die sind beide schwanger geworden und die haben beide ihre Babys bekommen und die waren dann schon zwei, drei Tage alt. Und dann in einer Nacht ist das eine Baby gestorben. Ja, vielleicht hat sich die eine Frau das im Schlaf verdrückt oder wie das auch immer war früher. Und die Frau war entsetzt und hat gesagt, ja, jetzt habe ich mein Kind verloren, ein schreckliches Ereignis. Und dann hat sie rübergeschaut zu ihrer Nachbarin, zu ihrer anderen Frau und hat gesagt, ah, ihr Baby lebt ja noch. Und sie nimmt ihr totes Baby, geht hin, tauscht es aus. Ja, verrückte Vorstellung, dass sie da ihr Baby austauscht. Und jetzt hat sie wieder ein lebendes Baby. Ja, freut sich. Ich habe wieder eins. Am anderen Morgen, die Frau erwacht. Und natürlich als Mutter, wenn man das Baby schon 1, 2, 3 Tage hat, dann erkennt man das Baby. Ja? Dann weiß man, wie es aussieht. Und wahrscheinlich hat sie dann so geschaut. Und zuerst war sie erschrocken, oh, das Baby ist tot. Und dann merkt sie, ja, das ist gar nicht meins. Das da drüben ist meins. Dann geht sie hin und sie streiten miteinander, gibt mir das Baby zurück und sie sagt, nein, das ist meins. Und so hin und her. Und ihr könnt euch vorstellen, als völlige Szene gemacht. Und jetzt kommen die vor den König und sie streiten vor dem König hin und her und sie sagen sich wahrscheinlich alles Wüste gegeneinander hin und her. Ja, gib mir das Baby zurück. Und was sagt Salomo? Also ich habe mir überlegt, was ich gesagt hätte. Ja? Ich hätte wahrscheinlich gesagt, so gut, machen wir zuerst mal einen DNA-Test, ja. Gut, das gab es früher nicht, sonst hätte wahrscheinlich Salomo das auch so gemacht. Aber was hätte ich gemacht? Ich hätte wahrscheinlich versucht, ja, irgendwelche Zeugen aufzutreiben. Ja, das Baby ist erst 3 Tage alt, vielleicht hat es schon jemand gesehen. Ja, vielleicht. Und dann hätte man probiert und am Schluss hätte man versucht, irgendwie ein Urteil zu fällen. Ja, zu sagen, ja gut, irgendwie, du schaust, ja, Mol, du siehst irgendwie ein bisschen trauriger aus und ein bisschen, ja, ich könnte mir vorstellen, du bist die Mutter. Und dann so, ja, okay, jetzt entscheiden wir. Schluss hätte ich aber immer denken müssen, ja, habe ich vielleicht richtig entschieden oder nicht. Ja. Und was macht Salomo? Er sagt, bringt dein Schwert und teilt das Baby in 2 Stücke, das Lebendige, und gebt der einen Frau das eine und die andere Frau den anderen Teil. So, ich denke, bist du wahnsinnig? Die Leute, ich kann mir vorstellen, die standen rundherum und dachten, boah, leer geschluckt, ja. Und dann ist diese Frau, die die wirkliche Mutter des Babys ist, so entsetzt über diese Aussage und sagt, nein, auf keinen Fall, gebt lieber das Baby der anderen Frau. Und die Frau, der es nicht gehört, die sagt, Mama, das ist gut, ich finde das auch gerecht, ja, teilen wir es, finde ich eine gute Idee. Und dann weiß Salomo, gebt dieser Frau, die das Baby der anderen Frau geben wollte, gebt ihr das Baby, sie ist die Mutter. Und wir merken, wow, krass, und tötet es nicht. Und wir merken, wow, was für eine Weisheit. Wir hätten wahrscheinlich eher so, die einen hätten so entschieden. Und vielleicht in unseren Lebenssituationen, wo wir sind, entscheiden wir vielleicht, versuchen wir nach menschlicher Weise zu gehen, sagen wir, ja, ich bin eher auf dieser Seite. Ja? Dinge, die wir jetzt hier haben, die wir auch erleben, vielleicht auch Corona, was uns speziell bewegt, oder andere Entscheidungen in unserem Leben, die uns ärgern, wo wir nicht wissen, sollen wir eher auf diese Seite oder auf diese Seite? Wie sollen wir weise damit umgehen? Und dann entscheiden wir uns für eine Seite und sind dann aber auch nicht richtig sicher. Oder die andere. Aber Gott will, dass wir zu ihm kommen, weil er hat die Weisheit. Er weiß, was wirklich richtig ist, was wirklich der richtige Weg ist, der vielleicht zuerst einmal komisch aussieht, aber der dann sich als absolut genial erweist. Also Gott hat die Weisheit für all unsere Krisen, für all unsere Probleme, für all unsere Schwierigkeiten, sei es an der Arbeit, in der Schule, überall. Er hat den Weg, der wirklich genial ist, wie hier bei Salomo. Er hat den Durchblick. Er will dich leiten. Er weiß wann, was, wo. Er schätzt die Lage richtig ein. Und jetzt sollen wir darauf achten, dass wir diese Beziehung nicht trüben. Ja, wenn ich jetzt der Feind der Christen wäre, dann würde ich möglichst versuchen, diese Kraft oder diese Verbindung zu kappen. Ja? Wenn weiß, da kriegt einer, da hat jemand einen Berater oder einer, der ihm hilft, die richtigen Entscheidungen zu treffen, weise Entscheidungen zu treffen, dann würde ich sagen, auf keinen Fall darf er diese Verbindung nutzen. Sonst trifft er ja Entscheidungen, die wirklich gut sind. Ich habe lieber, er entscheidet sich für eine oder für die andere Seite, aber sicher nicht weise zu sein. Weise zu sein, das würde viel zerstören bzw. viel nützen für das Reich Gottes. Und darum möchte ich uns allen Mut machen, die Beziehung zu Jesus Christus immer wieder ganz herzustellen. Dass wir den Heiligen Geist nicht trüben. Oder wenn wir ihn trüben, dass wir sagen, und ich gehe zu Jesus und ich räume auf. Wenn ich Schuld in meinem Leben habe, dann gehe ich zu Jesus und sage ihm, Jesus, ich habe mich hier versündigt, bitte reinige du mich. Wenn ich mich an einem Geschwister versündigt habe oder wenn ich gemerkt habe, hier bin ich in den Streit gekommen, dass ich sage, ich gehe zu dem Geschwister und wir bringen das in Ordnung. Weil ich auf keinen Fall will, dass die Gemeinschaft zu diesem Jesus getrübt wird. Weil ich mich ja da selber beraube an Weisheit, die mir Gott geben könnte. Oder gibt. Lasst uns zu Männern und Frauen werden, die von Weisheit und Einsicht erfüllt ist. Dann komme ich zum dritten Punkt. Er weiß, was zu tun ist und tut's. Und ich lese dazu den Vers 2 und den zweiten Teil, der dritten Teil, wie man es auch immer sehen will. Der Geist des Rats und der Kraft. Ja, ich hatte mal, vor einiger Zeit hatte ich Ameisen, ein Terrarium, ja, mit Ameisen drin, ja. Das hat mich fasziniert, ja, die kleinen Viecher da, die da kann man da kleine Tierchen reintun, dann fressen sie die und da trinken sie und da kann man alles zuschauen. Jetzt werden die einen denken, ja, was ist denn das für ein gestörter Typ, ja, der so Viecher hat, ja. Aber das war wirklich sehr spannend und ich hatte sehr viel Freude daran. Irgendwann war es dann nicht mehr dran, dass ich die habe. Beziehungsweise, diese Tierchen, die wurden immer schwächer. Ich dachte, wieso? Am Anfang haben sie noch richtig gut gefressen und gut getrunken und gebaut und so. Plötzlich haben sie sich immer mehr zurückgezogen, sind immer weniger geworden. Ich habe gedacht, ja, was ist da los? Komisch. Und irgendwann hat mir jemand gesagt, du, das sind übrigens tropische Ameisen. Ja, die Wärme, die brauchen sie. Und ich hatte so eine Wärmelampe, ja. Aber sie brauchen auch Feuchtigkeit. Das hatte ich nicht so. Ich hatte schon so einen kleinen Brunnen drin, ja, aber so richtig so Nebelding, das bräuchten sie eigentlich. Und deshalb sterben sie. Habe ich gewusst, ah, okay, ich muss da irgendwie noch da etwas dafür tun. Aber ich habe mir dann auch gesagt, wieso hat mir der Verkäufer nichts gesagt? Hätte mir eigentlich das richtig erklären können, ja? Ja gut, man hätte auch nachschauen können, selber sich ein bisschen informieren, ja, natürlich, ja. Ja. Ich muss schnell schauen, dass ich da am richtigen Ort bin. Manchmal ist es vielleicht auch, denken wir auch über Gott so. Wir denken auch, vielleicht hat Gott uns vergessen zu sagen, was wir zu tun haben. Vielleicht will er uns die Weisheit gar nicht immer geben. Vielleicht will er uns gar nicht immer leiten. Vielleicht, ja, Wie auch immer, vielleicht denken die einen, ja, er hat mich vergessen oder ich bin eh nicht so wichtig. Ich meine, jemand, der vielleicht da groß im Dienst ist oder große Dinge macht, ja, der wird sicher Gottes Geistesbegabung haben. Aber ich? Gibt mir Gott? Braucht mich Gott überhaupt? Schön zu wissen, dass der Text hier sagt, Gott ist nicht nur der Geist der Weisheit und des Verstandes, sondern auch des Rates und der Kraft. Er will dir unbedingt die Weisheit weitergeben. Er ist bereit, dich auf allen Wegen zu leiten und mit deiner Persönlichkeit, mit der, wie du geschaffen bist, dich so zu leiten und zu gebrauchen, wie du gehen sollst. Er hat alles vorbereitet und er will dich führen und leiten. Er will dich unbedingt das geben. Er will dir den Rat geben, er will dich beraten und er will dir sogar die Kraft geben, das zu tun, was er vorbereitet hat. Ist das nicht genial? Manchmal denken wir, ja, bin ich überhaupt fähig, das zu machen, was Gott von mir will? Mag ich überhaupt? Er verspricht uns durch den Heiligen Geist, wird er uns die Kraft geben. Die Kraft geben, das zu tun, was er will, die richtigen Entschlüsse zu fassen und die richtigen Wege zu gehen. Und ohne Heiligen Geist haben wir weder Kraft noch Mut, den richtigen Weg zu gehen. Und deshalb wünsche ich uns allen, dass wir aus dieser Kraft leben. Dass wenn wir mit Dingen hadern in unserem Leben, dass wir sagen, ja Gott, ich habe Mühe mit dem, dass wir das ableben können bei Gott und die Situation annehmen können und sagen können, Gott, ich möchte das in meinem Leben akzeptieren, ich möchte aus dieser Kraft leben, weil ich vertraue, dass du mich führen willst. Und jetzt kommen wir noch zum letzten Punkt, zum vierten. Ja, normalerweise hat man 3 Punkte, ja, ich weiß. Heute gibt es 4. Erkennt den Vater innig, so habe ich das genannt. Und das ist der letzte Teil des Verses. Der Geist der Erkenntnis und der Furcht des Herrn. Ja, vielleicht haben einige von euch wünschen sich oder haben eine Beziehung oder sind verheiratet, so wie ich. Oder hatten schon mal eine Beziehung. Und jetzt, ihr habt das sicher vielleicht schon einmal erlebt, dass wenn ihr am Anfang seid, dann kennt man sich noch nicht so gut. Ja? Das war auch bei uns. Ja? Meine Frau und ich haben uns kennengelernt und dann haben wir zusammen Pizza gegessen. Ja. So, nicht ganz so ausgesehen, aber so eine viereckige Pizza. Ja? Und ich habe gedacht, ja, ich will meiner Frau das beste Stück geben. Ja? Das beste Stück schön in der Mitte, ja? Das ohne Rand, richtig fein, oder? Nicht das Mühsame da, das Gekaue, sondern wirklich da das beste Stück. Ja? Und ich habe ihr dann das rausgeschnitten, ihr gegeben. Und ich habe dann gedacht, ja, das ist die Liebe. Ja? Man liebt sich so, man gibt dem anderen das Beste. Ja? Und meine Frau hat das Gleiche gedacht. Sie hat gesagt, ja, ich habe ihn so lieb, ich esse das Mittelstück und gebe ihm das feine Randstück, ja? Mit der Rinde. Ja? Ich verzichte jetzt darauf für ihn, weil ich ihn so liebe. Ja? Und ihr merkt, ja, da haben beide Liebe geübt, obwohl es nicht wirklich nötig war. Ja. Ich bin froh, dass ich heute das Mittelstück essen darf und beim Essen, dass wir uns sehr einig sind allgemein. Also bin ich sehr froh. Das ist eine super Sache. Ja, und manchmal ist unsere Beziehung ähnlich zu Gott. Ja, wir kennen ihn gar nicht. Vielleicht sind wir Haben wir ihn mal kennengelernt? Wir haben mal gesagt, Jesus, ich möchte dir nachfolgen. Und Jesus, ja, ich habe begriffen, du hast für meine Schuld bezahlt. Und ich bin verloren wie dieser Stumpf in der Erde, der so nutzlos ist. Ich bin genauso verloren, wie dieses Volk Israel verloren gewesen ist. Ich kann die Gesetze und all das, was du von mir verlangst, nicht erfüllen. Ich brauche Rettung, ich brauche Hilfe von außen. Aber wie es so in Beziehungen ist, man kann ja eine Beziehung haben und irgendwann kann die Gemeinschaft getrübt werden. Ja? Auch wenn man das Kind der Eltern ist, man ist das Kind der Eltern und es kann passieren, was will. Ja? Das Kind kann sagen, Papi, Mami, ihr seid nicht mehr meine Eltern, ich gehe in ein anderes Land, ich vergrabe mich irgendwo, aber ihr seid nicht mehr meine Eltern. Und dann sind sie immer noch die Eltern. Kann machen, was er will. Die Kinder können machen, was sie wollen, sie werden immer diese Eltern haben, immer. Aber die Frage, ob sie Gemeinschaft mit den Eltern haben oder nicht, das ist eine andere. Ob sie von der Beziehung, aus dieser Beziehung mit den Eltern etwas lernen können, ob das gut funktioniert, ob sie miteinander zusammensitzen können, voneinander lernen können, voneinander profitieren können, ob sie wunderschöne Zeiten erleben können, das ist abhängig von den Eltern und auch von den Kindern. In der Beziehung mit Gott sind eigentlich alle Dinge vorbereitet, dass wir eine gute Beziehung zu Gott haben können. Von Gottes Seite her ist alles erfüllt. Er steht mit offenen Armen und liebenden Armen da. Und er macht alles, was er tun kann. Und er möchte uns sogar helfen, in diese Beziehung hineinzufinden. Er kennt uns schon durch und durch. Er weiß ganz genau, was wir gern haben. Gott kennt genau deine Vorlieben, deine Eigenschaften, deine Bedürfnisse, das, was du gerne hast. Er kennt dich durch und durch. Und darum ist es so wichtig, dass wir ihn kennenlernen, dass diese Beziehung sich verfestigen kann, dass wir aus dieser Kraft leben können. Die Leiter damals, die geistlichen Leiter, die frommen Leute, das waren richtig fromme Leute, die haben versucht, das Gesetz zu erfüllen und alles zu tun, die haben Jesus gesagt, du hast einen Dämon. Jesus, du bist nicht der Messias. Wir wollen dich nicht. Sie sagen in Johannes 8, Vers 55, sagt Jesus über sie. Und dabei habt ihr ihn nie gekannt. Ich dagegen kenne ihn. Würde ich behaupten, ihn nicht zu kennen, dann wäre ich ein Lügner wie ihr. Aber ich kenne ihn und richte mich nach seinem Wort. Jesus sagt, ich kenne Gott. Und er sagt diesen Leitern, ihr habt nicht einmal angefangen, ihn kennenzulernen. Ihr kennt so viel aus der Bibel, so viel. Die konnten oftmals die ganzen Teile des Alten Testaments auswendig. Und Gott sagt, ihr kennt ihn nicht. Ihr kennt ihn nicht. Ich kenne ihn, sagt Jesus, weil sie Jesus nicht erkannt haben. Und darum ist es so wichtig, dass wir in die Nähe von Jesus gehen und sagen, Jesus, ich möchte dich kennenlernen, ich möchte über dich lernen, ich möchte dir ähnlicher werden, ich möchte ganz nah an dich heranrücken. Weil das etwas verändert. Jesus hat den Vater vollkommen und intuitiv gekannt. Oder kennt ihn vollkommen und intuitiv. Seine Verbindung ist so stark, dass es null Abweichung gibt. Aber interessant ist, er richtet sich nach seinem Wort. Jesus könnte ja sagen, ich trete in meiner Autorität auf. Ich habe das, was ich sage, das ist genug. Aber wenn wir in der Bibel lesen, Jesus zitiert immer wieder die Bibel. Ich lese Psalm 111, Vers 10. Und da steht, Weisheit beginnt damit, dass man den Herrn mit Ehrfurcht begegnet. Alle, die in dieser Haltung leben, gewinnen eine gute Einsicht. Gottes Lob wird für immer und ewig bestehen. Es ist extrem wichtig, wenn wir vor Gott kommen, dass wir mit einer tiefen Ehrfurcht kommen, dass wir sagen, Gott, ich respektiere, dass du Gott bist, dass du viel größer und viel herrlicher bist. Aber dann auch zu wissen, dass er nahbar ist. Und das bringt uns immer wieder auf den Boden der Tatsachen, wenn wir uns selber was einzubilden glauben. Ja? Wenn wir plötzlich denken, wir sind dieser tolle Zweig, der aus diesem Stumpf hinauswächst und ja, jetzt mache ich das ja besonders gut, ja? Schaut mich an, wie gut ich das mache. Und man bildet sich darauf ein und denkt, ja, jetzt können die Leute mich loben oder was auch immer. Und dann kommt man wieder auf die Realität zurück und merkt, eigentlich bin ich der Stumpf. Und Jesus Christus ist der lebendige Zweig in meinem Leben. Und dass wir dann immer wieder merken, Gott, es geht um dich. Du bist meine Stärke und du wirst mich gebrauchen. Ich fasse zusammen. Dank seiner Kraft gibt es immer Hoffnung. Ja, vielleicht, wenn du auf dein Leben siehst, schaust du richtig auf dein Leben und denkst, ich bin wirklich nicht so brauchbar. Ich bin wie dieser Stumpf. Und sehr wahrscheinlich stimmt es auch. Die Bibel sagt, es stimmt. Aber wir haben Jesus Christus in unserem Leben. Und das verändert alles. Es macht etwas ganz Neues aus uns und gibt einen ganz neuen Wert in unser Leben hinaus. Und dieser Jesus Christus will durch den Heiligen Geist in unserem Leben wirken. Seine Weisheit, seine Kraft, mit der will er uns führen. Er will uns in jeder Lebenssituation zeigen, was zu tun ist, dass wir nicht zwischen A und B entscheiden müssen, sondern dass er uns einen Weg zeigt, der C ist, der noch viel besser ist. Ein Weg, der alles übertrifft, denn er hat den Durchblick. Er weiß, was zu tun ist und tut's. Er hat die Kraft, er gibt dir die Kraft und er führt und leitet dich. Und er kennt den Vater im Himmel innig. Und so sollen auch wir ihn kennenlernen. Der Vater kennt uns. Er kennt uns durch und durch. Und wir sollen ihn auch kennenlernen. Amen. Ich bete noch. Vater im Himmel, ich danke dir von ganzem Herzen, dass wir nicht auf uns selber schauen müssen, auf diesen Stumpf. Dass wir nicht auf eigene Weisheit bauen müssen. Ich danke dir dafür, dass wir ehrlich uns selber anschauen dürfen. Dass wir nichts vertuschen müssen. Weil der Wert in unserem Leben bist du, Jesus Christus. Du machst den Unterschied. Du bist die Kraft in unserem Leben. Du bist kraftvoll. Und du wirst sie uns geben. Und ich danke dir dafür, dass du dich mit mir abgibst. Mensch, der so oft neben den Schuhen steht, dass du immer wieder Geduld hast und dass wir uns immer wieder reinigen dürfen vor dir, immer wieder unser Leben vor dir in Ordnung bringen dürfen und wieder brauchbar sein können, weil du uns brauchbar machst, weil du der gute Trieb in unserem Leben bist. Und ich bitte dich, dass du uns hilfst, dich kennenzulernen, immer tiefer mit deinem Wort verwurzelt zu sein, dein Wort zu kennen und von deinem Wort erfüllt zu sein. Ich danke dir dafür, dass wir einander haben dürfen, auch als Gemeinde, und wir loben und preisen deinen wunderbaren Namen. Hilf uns, aus deiner Kraft und aus der Kraft des Heiligen Geistes zu leben. Amen.